Gott hat Großes an mir getan und sein Name ist heilig. Der große, heilige Gott kommt aus der Ewigkeit in die Zeit zu einer jungen Frau namens Maria. Und meine Ausgangsthese für heute, für die Predigt ist: Gott, der ewige Gott, kommt aus der Ewigkeit auch in unsere Zeit zu jedem und jeder Einzelnen von uns. Und um diesen Gedanken zu verdeutlichen, muss ich ein bisschen ausholen, denn ich möchte heute in der Predigt nicht nur über Maria sprechen, sondern auch über einen Gedanken, der mich schon seit ein paar Wochen etwas umtreibt und beschäftigt. Und vielleicht gelingt es mir, euch damit hineinzunehmen in meinen Gedankengang und dass wir auch darüber ins Gespräch kommen oder ja, wir einfach angeregt sind, manche Dinge auch vielleicht noch mal ein bisschen anders zu sehen, als wir sie sonst so gedacht haben. Mal sehen, wo wir landen. Stellt euch vor, vielleicht sind ja auch Leute da, zumindest die zu Hause so an Zoom sitzen, die haben ja die Möglichkeit, mal so links am Schreibtisch irgendwo sich ein Blatt Papier zu greifen und sich Notizen zu machen. Und auch im Gottesdienst sind ja auch immer wieder mal Leute, die sowas zum Schreiben dabei haben. Das ist eine sehr gute Sache. Das Stichwort Zeit. Wie würdet ihr Zeit bildlich darstellen? Malt ihr da ein Uhrenzifferblatt oder eine Digitalanzeige? Oder malt ihr Zeit als Zeitstrahl? So, man kennt das noch so aus dem Mathematikunterricht oder Geschichtsdarstellungen im Geschichtsbuch. Da gibt es so einen Zeitstrahl, auch in Bibeln. Je nachdem gibt es dann so Zeittafeln von, was weiß ich, aus der frühen Geschichte bis in die Zukunft und so weiter. Und wir stellen uns die Zeit dann als so ein Kontinuum vor. Das fing irgendwann mal so an und geht so unendlich weiter. Und eigentlich kann man den Zeitstrahl nicht ins Matheheft malen, das ist da und da zu Ende, sondern man muss immer sagen, es gibt einen noch davor und einen danach. Zeit. Zu allen Zeiten, sagen wir, gab es das Warten auf Gottes Handeln. Wir fragen nach dem Plan. Und ich frage mich, was ist, wenn der Plan völlig losgelöst von unserem Zeitraster ist, dem Zifferblatt der Digitalanzeige, dem Zeitstrahl? Was ist, wenn die Hilfe, auf die wir warten, lange dauert? Schon fast 2 Jahre Corona und noch kein Ende in Sicht? Wann kommt die Rettung? Ich möchte daher mit uns heute nachdenken über die große Perspektive. Das wäre die Frage nach dem großen Plan, vielleicht dem Zeitplan oder besser die Frage nach Gottes Ziel. Und dann fokussiere ich auf diese einzelne Person in der Zeit, nämlich Maria und ihre Begegnung. Und zum Schluss im dritten Punkt dann die Frage, die sich uns stellt: Wo komme ich mit meinem kleinen Leben als einzelne Person in der Geschichte Gottes vor? Oder anders gefragt, wie ordne ich das, was ich erlebe und was ich plane, in diese Perspektive ein? Und damit Punkt 1, Gott kommt zum Ziel. So ist meine Überschrift auch, die ich gewählt habe über diese ganzen Predigt. Gott kommt zum Ziel. Ich möchte auch gleich den Predigttext, der für heute auch vorgeschlagen ist, lesen, aber vorher noch eine Verheißung aus dem Propheten Jesaja. Jesaja war Prophet zur Zeit des Königs Ahas und Ahas war ein Nachkomme des großen Königs David. Ich habe in Matthäus 1, wo ja so der Stammbaum Jesu aufgelistet ist, da stehen diese ganzen Vorfahren oder Nachkommen von David, Vorfahren Jesu, Nachkommen Davids. Und da steht Ahas, ich glaube so an 5. oder 7. Stelle nach David. Ich weiß nicht, wie viel Ur man sagen muss, Ur-Ur-Ur-Enkel von David. Das war Ahas und Jesaja hatte mehrere Nachrichten von Gott für Ahas, denn Ahas befand sich in einer bedrohlichen Situation, in einer Auseinandersetzung mit zwei anderen Königen. Und es geht dann in Jesaja 7 um die Frage, ob Ahas von Gott ein Zeichen fordern darf. Und Ahas ist sich da nicht so sicher, sagt, lieber nicht, ich möchte Gott nicht versuchen. Und Jesaja sagt ihm daraufhin, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, eine Jungfrau ist schwanger und wird einen Sohn gebären, den wird sie nennen Immanuel. Und diese Verheißung, ja, Immanuel bedeutet, Gott ist mit uns. Und diese alte Verheißung brauchte 700 Jahre zu ihrer Erfüllung, denn es wurde gedeutet, dass Jesus der Immanuel ist, der auf die Welt gekommen ist. Geboren von einer jungen Frau, einer Jungfrau. Das bedeutet, als Jesaja das ausspricht, diesen Satz, dauert es 700 Jahre nach unserer menschlichen Zeitrechnung bis zu seiner Erfüllung. Und da passiert eben das, was wir in Lukas 1, unserem heutigen Predigttext, lesen. Ich lese in Lukas 1 ab Vers 26 bis Vers 38 und ich habe jetzt mal die neue Genfer Übersetzung gewählt. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Hause Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde, und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? Fragte Maria den Engel. Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu: Auch Elisabeth, deine Verwandte, ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Man kann Vers 37, denn für Gott ist nichts unmöglich, auch wiedergeben mit, denn kein Wort, das von Gott kommt, wird ohne Wirkung sein. Wir kommen gleich noch darauf. Gott kommt zum Ziel. Was ist sein Ziel? Sein Ziel ist immer die Rettung von Menschen. Er ist immer in einer Rettungsmission unterwegs. Nur sein Zeitplan ist manchmal anders, als die Menschen sich das denken. 700 Jahre ist eine lange Zeit aus menschlicher Sicht. Ich möchte noch eine Verknüpfung herstellen zu dem Gottesdienst von vor zwei Wochen. Ich weiß nicht, wer an dem Gottesdienst teilgenommen hat. Wir hatten die Predigt aus dem Bundesgottesdienst eingespielt und wir haben da in dem Predigtteil von Alexander Rockstroh die Geschichte von einem anderen Baby gehört, das in einer schweren Zeit zur Welt kam. Das Baby Mose, das von seiner Mutter in einem Körbchen auf dem Nil ausgesetzt wurde, um nicht direkt getötet zu werden. Und Gott hatte nicht nur dieses Baby gerettet, weil es ihm leid tat, sondern er hatte das Elend seines Volkes in Ägypten gesehen und eine Rettungsmission gestartet. Dafür musste zunächst Mose als Baby vor dem Tod gerettet werden, dann erwachsen werden, dann 40 Jahre lang niederste Arbeit machen, nämlich Schafe und Ziegen hüten, die ihm nicht gehörten. Erst dann wurde er von Gott zum Anführer berufen, der das Volk aus der Sklaverei befreite. Alexander Rockstroh hatte erklärt, dass das Wort für Körbchen Teba sei, also das gleiche Wort wie Arche. Dort hinein in ein Körbchen hatte Jochebed, die Mutter von Mose, aus Liebe ihren kleinen Sohn gelegt und ihn dem Risiko ausgesetzt, in der Hoffnung auf Rettung. Und Gott hatte ihre Gebete erhört, weil er diesen Mose gebrauchen wollte. Und nun? Er selbst reißt sich nun seinen Sohn vom Herzen und legt ihn in den Körper einer jungen Frau. Aus Liebe zu uns Menschen, um uns zu retten. Und ähnlich wie das Mose-Baby ist auch das Baby Jesus höchst gefährdet. Aber das kommt später in der Geschichte. Wir sind jetzt erstmal bei der Ankündigung an Maria, 700 Jahre nach der Verheißung des Jesaja. Gott kommt zum Ziel. Sein Ziel ist die Rettung von Menschen. Die Herausforderung dabei ist, dass Zeit offensichtlich bei Gott ganz anders gemessen oder bewertet wird. Denkt an den Zeitstrahl oder unsere Uhren. Ich gehöre manchmal zu den ungeduldigen Menschen. Ich neige dann dazu, schnelle Lösungen zu suchen oder Probleme aus dem Weg schaffen zu wollen. Und vermutlich gibt es unter uns noch mehr Menschen, die unangenehme Situationen nicht gerne lang aushalten oder unklare Situationen. Wer findet die Perspektive schon super, dass die Corona-Pandemie uns dauerhaft begleiten könnte? Wir wollen da schnell wieder raus. Aber für Gott ist Corona kein Hindernis. Es ist unsere menschliche Perspektive, die uns dafür manchmal den Blick verstellt. Als ob es von unseren Möglichkeiten abhinge, ob Gott zum Ziel kommt. Also unsere Möglichkeiten, die so sind, wie wir das immer gemacht haben. Wir kommen im Punkt 3 noch zu der Frage, wo wir als Einzelne gefragt sind. Mir hilft es jedenfalls im Moment nicht nach dem Plan bzw. dem Zeitplan zu fragen, sondern nach dem Ziel. Und damit komme ich zum zweiten Punkt. Gott kommt zum Ziel durch Menschen, durch Frauen und Männer, die sich gebrauchen lassen. Wenn ich sage, Gottes Zeit ist anders als menschliche Zeit, meine ich damit das, was im Griechischen mit Chronos bezeichnet wird. Der Verlauf der Zeit, der Tag mit seinen 24 Stunden oder auch der Zeitstrahl mit Vergangenheit und Zukunft. Aber dann gibt es noch den Kairos, dieses andere Wort für Zeit. Immer wieder passiert der Kairos, der richtige Zeitpunkt, der Punkt, wo der Himmel die Erde berührt. Das ist das, was hier jetzt mit Maria passiert. Natürlich in besonderer, in außergewöhnlicher Weise, in einer Begegnung mit einem Engel, der extra zu ihr gesandt wird. Und er hat eine außergewöhnliche Botschaft für sie. Aber allgemein gesprochen können wir sagen, der offene Himmel, der Kairos, zeigt sich den Suchenden, den Fragenden, den Offenen, denen, die sich nach Gottes Wirklichkeit ausstrecken, die sensibel sind für das Wirken Gottes. Aber schauen wir uns die Erzählung noch einmal genauer an und versetzen uns einmal in diese Situation von Maria, dann merken wir, das mit der Ikone kam später. Sie war zunächst ein ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut, eine junge Frau, vielleicht 14, vielleicht 17 Jahre alt, das wissen wir nicht. Ein Mensch wie du und ich. Die erste Ankündigung des Engels an Maria lautet: Fürchte dich nicht, der Herr ist mit dir. Du hast Gnade bei Gott gefunden. Und das Fürchte dich nicht bezieht sich ausdrücklich nicht auf die Engelgestalt, die auf Bildern ja oft groß, imposant und hell dargestellt wird. In Wirklichkeit war es vielleicht eher jemand wie ein normaler Mensch. Nein, Maria ist erschrocken über den Gruß, mit der sie angesprochen wurde. Ein fremder Mann grüßt sie mit: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Auch wenn Maria im weiteren Leben viel Grund hatte, sich zu fürchten, ist das hier zunächst ein Zuspruch, den Boten Gottes oft als erste Botschaft von Gott überbringen. Wir finden das öfter in der Bibel. Fürchte dich nicht. Und das ist keine Beschwichtigung, sondern eine Zusage, dass Gott mitgeht in die kommende Zeit. Man muss sich das vor Augen halten, was das damals für eine junge Frau bedeutet hatte. Und denken wir uns mal so, Weihnachtsschmuck und Gold und Silber, denkt euch das weg. Maria war verlobt. Ihre Verlobung war ein Rechtsverhältnis. Sie war Josef versprochen, aber er hatte sie noch nicht in sein Haus geholt. Trotzdem war sie so gut wie verheiratet, ohne die Ehe vollzogen zu haben. Ein außereheliches Kind von einem anderen Mann wäre eine große Schande für sie. Sie hat echte Beschämung durch sozialen Druck zu erwarten. Ja, sogar die Steinigung wäre möglich gewesen. Bis heute kennen wir das, dass durch die Community Einfluss genommen wird auf die persönliche Lebensführung, begründet durch eine strenge Sexualethik. Sie hatte echt was zu befürchten. Aber aus der Anrede spricht die Fürsorge Gottes: Fürchte dich nicht. Du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der Name Jesus. Jahwe rettet. Gott rettet. Wie soll das geschehen? Wie wird sie schwanger? Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Gottes Geist ist schöpferisch tätig. Aber letztlich bleibt es ein Geheimnis, wie Gott das tut. Der Engel verweist auf die parallel verlaufende Schwangerschaft ihrer Verwandten Elisabeth, die im hohen Alter ebenfalls durch ein Wunder Gottes schwanger geworden war. Und Maria wird sie nach der Engelbegegnung besuchen und für sich selbst dort auch so einen Rückzugsraum bei Elisabeth finden. Da stelle ich mir sehr besonders vor, diese Zeit, die die zwei Frauen miteinander verbracht haben, die alte schwangere Frau und diese ganz junge, die am Anfang ihrer Schwangerschaft steht und sagt: Lass mich hier erstmal die Sache, mich dran gewöhnen, was da so auf mich zukommt. Warum berichtet Lukas diese Geschichte? Er will beschreiben, wer Jesus ist. Und dazu fängt er nicht bei den Wundertaten an, sondern schon vor der Geburt. Schon das in die Welt kommen von Jesus ist wunderbar. Wer auch immer diese Geschichte liest oder hört, ist eingeladen, sich dem Geheimnis Gottes zu öffnen und Gott Wunder zuzutrauen. Die Rettung beginnt im scheinbar Unbedeutenden. Maria bezeichnet sich als eine niedrige Magd. Und sie war eine junge Frau. Was galt eine junge, unverheiratete Frau schon in der damaligen Zeit? Jesus ist nach dem Zeugnis von Lukas zu den Armen und zu denen gesandt, die in der Welt die Kleinen sind. Lukas 19, Vers 10 sagt er: Ich bin gekommen, die Verlorenen zu retten. Ein besonderes Augenmerk will ich nochmal auf Vers 37 legen. Der Vers wird meistens formuliert mit: Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, auch Textversionen, die den Vers etwas anders formulieren, nämlich: Kein Wort, das Gott spricht, wird ohne Wirkung sein. Dafür gibt es ebenfalls gute biblische Bezüge. Gott spricht und es geschieht. So verlief die Schöpfung in Genesis 1. Oder: Mein Wort wird nicht leer zurückkommen, sondern wird das bewirken, was ich ihm aufgetragen habe, Jesaja 55, Vers 11. Maria war damals die Empfängerin dieses Wortes Gottes und erklärte sich dazu bereit, für Gottes Weg zur Verfügung zu stehen. Und das Wort ward Fleisch. Johannes 1, Vers 14. So begann die größte Rettungsmission, die Gott je gestartet hat. Bei Mose ging es darum, ein Volk aus der Hand der Ägypter zu retten. Jesaja dachte ebenfalls an die Rettung von Juda und Israel. Aber Gott dachte an die Rettung aller Völker und aller Nationen. Das ist ein großer Plan und er dauert bis heute an. Einen Zeitplan im Sinne unserer Uhren und Kalender suchen wir vergeblich, auch wenn viele das schon versucht haben. Aber das Ziel ist klar. Gott will Rettung. Und damit kommen wir zu Punkt 3. Meine Überschrift dazu ist: Und wir? Hat Gott einen Plan oder hat er ein Ziel für uns? Vor ein paar Wochen habe ich eine provozierende Überschrift von einem christlichen Autor gelesen. Gott hat keinen Plan für mich. Das hat mich neugierig gemacht, weil das so ganz anders klang als das, was ich so in meiner Jugend in christlichen Zeitschriften gelesen habe. Schnell war klar, der Verfasser setzte sich mit einer bestimmten Auffassung auseinander, die zunächst sehr christlich klingt, die aber missverständlich sein kann und teilweise Menschen auch in Schwierigkeiten bringt oder ja, große Fragezeichen hervorruft. Gott hat einen Plan für mein Leben, wird dann so verstanden, dass ich nur genug beten muss, um die genaue Anleitung zu erhalten. Besuche diese Schule, gehe in diese Ausbildung, studiere an diesem Ort dieses Fach, befreunde dich mit dieser Person und warte mit der Heirat, bis ich dir offenbart habe, welcher Partner, welche Partnerin ich dir in göttlicher Vorsehung reserviert habe. Ziehe dann in die Stadt A oder das Land B und weiche keinesfalls davon ab. Wenn du das tust, wirst du Segen, die Fülle erleben, weil du auf dem richtigen Weg bist. Ich weiß nicht, wer von euch solche oder ähnliche Gedankengänge kennt oder ja zumindest so auch eine gewisse Prägung bekommen hat. Der Kindergottesdienst, und deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir das jetzt gerade heute sehen konnten, der Kindergottesdienst hat sich mit Paulus etliche Wochen beschäftigt. Der Einblick heute hat ein paar Minuten gedauert. Im Leben von Paulus waren das aber nicht Minuten oder Wochen, sondern Jahre. In einigen dieser Jahre hatte Paulus große Probleme. Der Plan Gottes war ihm nicht sehr deutlich. Er wusste nicht, in welche Stadt er als nächstes ziehen sollte. Gottes Geist verwehrte ihm sogar einmal den Weg. Ein Plan? Ja und nein. Jedenfalls keinen für jedes Detail, das ich erst erfragen müsste. Ein Ziel? Ja. Gottes Ziel ist die Gemeinschaft mit den Menschen. Gottes Ziel ist es, dass Menschen in einer lebendigen Beziehung zu ihm leben, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen werden. Um das zu ermöglichen, hat der Vater Jesus gesandt. Galater 4, Vers 4. Doch als die Zeit dafür gekommen war, der Kairos, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren und war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern Gottes eingesetzt werden. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet und Abba, Vater, ruft. Wo suchen wir den offenen Himmel? Wo tragen wir dazu bei, dass andere ihn erleben? Kein Wort, das Gott spricht, wird ohne Wirkung sein. Welches Wort hat er schon zu uns, zu dir gesprochen? Es trägt die Verheißung, es wird eine Wirkung haben. Und dabei dürfen wir uns nicht abhalten lassen von der teilweise etwas überfrachteten Vorstellung, wie Gott Engel schickt oder wie Gott redet. Wenn der offene Himmel sich den Suchenden, den Fragenden, den Offenen, denen, die sich nach Gottes Wirklichkeit ausstrecken, zeigt. Denen, die sensibel sind für das Wirken Gottes. Was sind dann die ganz konkreten Orte dafür? Und der Blick in die Apostelgeschichte, in das Leben von Paulus, kann uns dabei helfen. Aber auch die Erfahrungen, die wir miteinander teilen. Es gibt unterschiedliche Redeweisen Gottes zu uns. Es kann durch Bibelverse, Bibeltexte, Bibelstudium geschehen. Es kann im Lobpreis geschehen, dass jemand sagt, wenn ich im Lobpreis Gott anbete, dann spüre ich seine Gegenwart und dann höre ich sein Reden zu mir. Es kann in der Stille sein, dass man einfach mal gar nichts macht. Zu Hause oder man fährt extra an einen Ort, wo man sagt, ich muss das mal alles hinter mir lassen. Gerade die ganzen technischen Dinge. Ich brauche einen Ort, wo man mal nichts ist. Ob das ein Kloster sein muss oder ein Einkehrhaus, wie auch immer. Stille ist eine gute Umgebung für das Reden Gottes. Es können Begegnungen mit anderen Menschen sein, dass jemand anders, der Bruder, mir ein Wort zuspricht oder ich im Gespräch auf einmal so ein Kronleuchtererlebnis habe und merke, das war jetzt gerade Botschaft Gottes für mich, eine Ermutigung, ein auf einmal klar sehen können. Und so gibt es eben ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie Gott zu uns spricht. Und wir tun gut daran, wenn wir ja, da in diese Frage reingehen, Herr, was ist die Art und Weise, wie du zu mir reden willst, heute und in der kommenden Zeit? Ein Beispiel. Vor ein paar Wochen, weiß nicht, wer das von euch mitbekommen hatte, hatte Annette Kepler hier im Gottesdienst ein Bild und sie hat es hier dann noch am Ende des Gottesdienstes vorgetragen und ich finde es so beeindruckend, hat mich sehr, sehr berührt und deswegen möchte ich das hier nochmal wiederholen, weil das so deutlich macht, ja genau, so kann es passieren oder solche Möglichkeiten nutzt Jesus, um zu uns zu sprechen. Annette hatte das Bild, dass Jesus hier durch die Reihen ging und dass er jeden liebevoll anschaut und einigen einen Kuss auf die Stirn gibt. Und ich weiß, dass in diesem Gottesdienst Menschen da waren, die gerade eine schwere Zeit durchleben. Ich weiß nicht, ob es genau die waren, die den Kuss auf die Stirn bekommen haben. Es spielt auch keine Rolle. Aber ich habe gedacht, dafür möchte ich beten, dass und euch einladen, auch mit dafür zu beten, dass unsere Gottesdienste immer wieder solche Ankerpunkte sind für den offenen Himmel, für die Ewigkeit in der Zeit, für Gottes Kairos im Leben von Menschen. Und lasst uns selbst solche Menschen sein, die sensibel sind für das Wirken Gottes in den unterschiedlichen Arten und Weisen. Und noch ein zweites Beispiel, diesmal zu der Frage, was können wir dazu beitragen, dass andere den offenen Himmel erleben? In dieser Woche hat die Spielplatzbande jetzt vor Weihnachten eine Aktion gemacht. Sie haben 55 Päckchen gepackt und haben Karten verteilt, auf denen draufsteht, Gott ist da. Und das sind so Karten, die so nachleuchten. Kennt ihr das, wenn man so das unter die Lampe hält und wenn es dann dunkel ist, dann leuchtet es noch hinterher, weil da so ein fluoreszierendes Material drauf ist. Und sie haben Bienenwachskerzen verteilt. Und ich war am Donnerstagabend auf dem Heimweg von der Arbeit und gucke so in Facebook, okay, ich bin so ein Social-Media-Typ, und da postet eine Frau ein Bild von genau diesem Geschenk und schreibt dazu, was für ein schönes Geschenk von der Spielplatzbande. Und ich dachte, huch, das ist ja... Ich habe mich so riesig gefreut und ich kenne diese Frau und das ist eigentlich eine ganz zurückhaltende. Die postet jetzt nicht jedes Mal ihr Mittagessen auf Facebook oder sowas, sondern die ist eigentlich sehr zurückhaltend. Aber das hat sie so bewegt, dass sie das da gepostet hat und ich war euch so dankbar. Christa ist hier und ich dachte, genau so, Zeichen setzen, Sachen weitergeben, Gelegenheiten schaffen, dass Menschen etwas mitbekommen, davon, dass Gott da ist, dass die Ewigkeit in die Zeit kommt und dass er uns hier als Menschen begegnen will. Genauso auch mit dem lebendigen Adventskalender. Da waren auch einige aus der Gemeinde mit ihren Fenstern in dieser Woche dran und andere waren da und haben gesagt, danke für das schöne Gespräch und freuen sich an den Fenstern. Dazu beitragen, dass andere den offenen Himmel erleben. Ob das durch Mitarbeit in Gemeindeveranstaltungen, im Gottesdienst, im Kindergottesdienst, in der Spielplatzbande oder in unserer Nachbarschaft ist. Das ist unser Auftrag. Ich fasse nochmal zusammen, weil das vielleicht jetzt ein bisschen viele verschiedene Gedanken in verschiedene Richtungen waren. Mein Punkt ist erstens, Gott kommt zum Ziel. Sein Zeitplan dabei ist die Perspektive der Ewigkeit. Und das Ziel ist Rettung. Zweitens, Gott kommt zum Ziel durch Menschen. Egal wie schwach, klein und unbedeutend sie scheinen, Gott schafft den Kairos. Er spricht und es geschieht. Und drittens, es geht nicht darum, den genauen Plan, den genauen Zeitplan zu erfahren, sondern das Ziel in den Blick zu nehmen. Und dann im Vertrauen auf Gott offen und sensibel dafür zu sein, wo sich in meinem und in unserem Leben ein Kairos ereignet, wo der Himmel offen ist und die Ewigkeit in unsere Zeit eintritt. Ob zu Weihnachten, zu Silvester, an Sonntagen und Werktagen, mitten im Leben. Gott segne uns dabei. Amen.